Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkohl, der gärende Heilbeerkohl.
Willkommen zur Märzausgabe der Flaschen in der Worin, in welcher Christoph Raffelt und Holger Klein Weine trinken, darüber reden und auch über dies und das anderes. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit dem Château d'Aurillac 2018 Haute Médoc.
D'Aurillac, wie schreibt man? Ich bin heute wirklich...
Okay.
D'Aurillac. D'Aurillac. Für die Show Notes, ich schreibe einfach D'Aurillac mit CK. Nee, so. D'Aurillac. Es ist ja Rotwein.
Ja, es wird eine der herausforderndsten Sendungen, die wir bisher hatten für dich.
Doppelt herausfordernd sogar.
In 13 Jahren Wirnd hatten wir, glaube ich, noch keine Sendung mit drei Rotweinen.
Na toll. Sie wird doppelt herausfordernd, vor allen Dingen, weil ich diese Weine auch erst heute Mittag aus der Packstation fischen konnte. Mhm. Das heißt, ich habe die auch nicht am Abend vorher geöffnet oder so. Der hat noch nicht mal geatmet.
Nee, du hast auch keine drei Dekanter in der Wohnung in Karpenbrügge.
Dekanter! Hier ist nicht mal ein Korkenzieher. Also nicht mal ein billiger Korkenzieher ist hier. Drei Messer gibt's. Und die sind alle so, weißt du, das ist dann so die Klinge, wo die Klinge an den Griff montiert ist, so wackelt die ganze Zeit.
Ja, ja.
Bei den drei Gabeln ist das auch so.
Mhm. Ja, Kerpen halt.
Genau, sagte auch einer von der Trauergemeinde, sagte, wo wohnst du denn gerade? Ich will so eine Ferienwohnung in Brüggen. Sagt er, Brüggen? Da gibt's doch nichts. Stellt sich raus, ja, in Brüggen gibt's nichts. Naja.
Krass.
Trinken.
Wir trinken dreimal Bordeaux und wir haben ja in der letzten Sendung schon angefangen mit Bordeaux. Da gibt es immerhin noch zwei Weißweine und in der nächsten Sendung gibt es ja dann auch wieder. Dann gibt es auch wieder andere Weine. Also schon noch Bordeaux, aber dann nur einen Rotwein. Also insofern ist es irgendwie quasi Sondersendung aus Bordeaux. Hast du eine Ahnung, was Bordeaux bedeutet?
Das ist der Name einer Stadt in Frankreich.
Ja, das stimmt. Aber wenn man es sozusagen übersetzt, dann ist das Bordelot, also am Rande des Wassers.
Ah.
Ja. Was halt tatsächlich auch entscheidend ist, weil Bordeaux ja tatsächlich an diesem großen Wasserbecken Gironde liegt, wo eben Garonne und Dordogne zusammenfließen. Und auf der anderen Seite, also gar nicht so weit entfernt, ist ja dann der Atlantik. Das heißt, dieses ganze Bordeaux ist wirklich von Wasser bestimmt und das macht letztlich auch sozusagen den Aufstieg dieser Stadt zur Mega-Weinstadt sozusagen aus. Und war wahrscheinlich auch die Begründung dafür, dass zuerst Kelten und dann Römer da gesiedelt haben.
Aha. Ja. Warum ausgerechnet Bordeaux? Also es hätte jetzt auch, also wenn ich so auf diese Karte gucke, Adernon-les-Bains sein können, weil das ist direkt am Wasser.
Ja, das stimmt, aber das hatte vielleicht dann einfach nochmal mit einer besonderen Mikrolage sozusagen zu tun. Also die Kelten haben halt da gesiedelt und die werden sich irgendwas dabei gedacht haben, dass sie sozusagen einen Hügel hinterm Wasser erstmal gesiedelt haben und dann hat sich das halt irgendwann ausgedehnt. Ne? Ja. Also hieß bei den Römern dann Budigala. Ich weiß nicht, ob der dich irgendwie, kommt ab und zu mal bei Asterix vor.
Ach echt? Nee, habe ich überhaupt nicht.
Ja, irgendwie nach diesem Keltenstamm benannt.
Der Nachbarort hier heißt Türnich. Da muss ich auch mal an Asterix denken. Latürnich.
Türnich. Latürnich, ja, genau. Ja. Also, sag mal, 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eben kamen die Kelten, 56 davor kamen die Römer. Und der Julius Caesar hat das mit Crassus ausgebaut, ne? Crassus Vampus ist auch wieder Asterix.
Crassus Longus.
Crassus Vampus. Und die haben das im Prinzip dann schon zu so einer Handelsstadt, also vor allen Dingen auch Weinhandelsstadt ausgebaut. Also Budigala war eine der bedeutendsten Städte außerhalb Roms im Römischen Reich. Und die haben zuerst Wein aus Marseille dahin geschifft und aus Nordspanien. Und dann auch weiter nach England schon damals. Es gab sogar, Also es ist sogar nachgewiesen, dass es schon einen Händler aus England, also einen englischstämmigen Händler gab, der in Bordeaux also Wein gehandelt hat irgendwie. Und ja, dann kamen halt die Vandalen, die Goten, die Franken und das Ganze ging irgendwie so wie überall anderswo auch im Bach runter. Und dann kam so langsam der Wiederaufstieg, so bis zu der Zeit vor allen Dingen, was ihr ja auch schon mal drüben im History-Podcast besprochen habt, die Hochzeit von Eleonore von Aquitanien und Henry Plantagenet. Mhm. Ne, und in 300 Jahren, wo das dann Englisch war. Und die haben eben dieses ganze Bordeaux dann als Hafen noch weiter ausgebaut, während aber interessanterweise die ganze Zeit so drumherum und davor die Weine aus dem Hinterland eigentlich viel begehrter waren. Also Madiron, Cahors, Bergerac, also alles, was so ein bisschen südwestlicher ist.
Mhm.
Und der Weinhandel selber war auch lange Zeit gar nicht so in Bordeaux beheimatet, sondern eher eben auch weiter inländisch. Und die Engländer haben eben dann aber wirklich im großen Stile angefangen, eben das Zeug rüber zu verschiffen nach
England.
Nach England. Genau. Und dann später sind die nochmal bedeutend geworden, wieder so ab dem 17. Jahrhundert, ohne jetzt Frankreich zu besetzen, sondern einfach haben einfach viel Einfluss auf den Handel genommen und dieses ganze System sozusagen etabliert, was es heute noch gibt, also dass die Weingüter eigentlich den Wein an Zwischenhändler eben verkaufen. Mhm. Das habe ich ja letztes Mal auch schon ein bisschen erzählt. Und von da aus das dann eben weitergeht. Ne? Zwischendrin, also sozusagen zwischen der Zeit, wo die Engländer abgezogen sind und wo sie dann im 17. Jahrhundert dann wirklich als Händler wiederkamen, waren vor allen Dingen die Holländer da. Und die haben den Handel dann nach Holland, Belgien, Deutschland aufgebaut. Auch die Deutschen waren da. Mit der Hanse natürlich. Ne?
Mhm.
Es gibt ja heute noch einen Wein hier oben in Norddeutschland, der bekannt ist eben und sich seit dieser Zeit etabliert hat, ist der Rotspon.
Der was? Rotspon?
Rotspon, ja, genau.
Mhm.
Heißt so, weil, also wie heißt sozusagen roter Span, ne? Weil einfach die Fässer dann irgendwie vom Rotwein rot geworden sind.
Da ist der Span doch schwarz. Entschuldigung. Hm. Ja, okay, ich habe mich bemüht.
Die haben dann jedenfalls die Weine tatsächlich eben in Fässern, das ist ja früher alles in Fässern passiert eben, hatten wir ja auch beim letzten Mal das Thema, weshalb es sozusagen diese Barriquegröße in etwa auch gibt.
Mhm. Also
die haben das in Fässern dann eben nach Lübeck vor allen Dingen transportiert, auch ein bisschen nach Hamburg und Bremen, aber Lübeck war irgendwie so die Weinhandelshauptstadt in Deutschland und da dann eben irgendwann dann weiterverkauft.
Ist ja auch ist ja aber auch irgendwie seltsam, dass ausgerechnet Lübeck das ist, ne?
Ja, weil man nochmal irgendwie rum in die Ostsee musste.
Genau.
Ja, aber irgendwie waren es wohl Lübecker Händler, aber denen war das ja auch egal, ob die ein paar Kilometer weiter schippern. Die sind ja so lange Strecken auch
stimmt.
Geschippert, das war ist ja der Wahnsinn. Also was die Hanse irgendwie an Strecken zurückgelegt hat oder wie vernetzt die waren. Ja. Und es gibt tatsächlich noch ein deutschstämmiges Handelshaus aus, die heißt in Bordeaux, die heißen Schröder und Schüler und die sind sozusagen, waren auch in Lübeck beheimatet und haben dann eben so ein Handelshaus in Bordeaux gegründet.
Mhm.
Und was die Holländer damals auch gemacht haben, und deswegen sozusagen habe ich auch nochmal so weit ausgeholt, die haben im Prinzip im Médoc, wo wir jetzt den ersten Wein her haben, das Médoc trockengelegt. Also das können die Holländer ja sehr gut, das haben die ja zu Hause auch schon gemacht. Und das Médoc ist ja zwischen der Garonne und beziehungsweise zwischen der Gironde und dem Atlantik, diese lange Strecke, die da reinragt. Und die war eben feucht, weil eben letztlich
Wasser da war.
Einfach Wasser da war und das ist ein sehr kiesiger Boden und das ist musste sozusagen drainagiert werden, damit das Wasser da abgelaufen ist. Und das haben die halt erfolgreich gemacht und dann wurden dort eben auch dann ab dem Zeitpunkt eben Weingüter errichtet.
Kiefernwälder gepflanzt, um das zu entwässern, auch spannend.
Mhm.
Interessant.
Ja. 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 Und wir haben ja heute drei Weine aus drei verschiedenen Ecken sozusagen. Ich hatte ja letztes Mal schon angesprochen, wir haben eben diese Rive Gauche, also die linke Seite, also oberhalb und unterhalb von Bordeaux. Und dann haben wir eben die Rive Droite auf der rechten Seite der Gironde. Das ist sozusagen das alte Bordeaux, was aber früher eben gar nicht als Bordeaux angesehen wurde. Das hieß früher Libournais, also nach der Stadt auch, wo das Handelszentrum war. Das ist sozusagen erst später dann in dieses ganze große Bordeaux mit aufgenommen worden. Und an der Rive Gauche, also am linken Ufer, haben wir eben sozusagen den Teil oberhalb von Bordeaux, das Médoc, und den Teil unterhalb. Das ist so dieser Bereich, wo auch Sauternes liegt und eben Pessac-Léognan, wo wir dann nachher den zweiten Wein irgendwie probieren. Und der dritte ist dann eben Saint-Émilion. Das ist sozusagen eine der wichtigsten Appellationen, irgendwie die wir jetzt sozusagen heutzutage im Bordeaux haben.
Ja. Ja, ich rieche mal dran.
Genau, riech mal dran.
Riechen sollte ja nicht schlimm sein.
Scheiße. Wir haben mit 2018
miese Gläser. Und
2019 eigentlich gute Jahrgänge.
Was denn? Das Glas ist so mies. Man riecht fast nichts. Es ist schrecklich. Also im Wesentlichen rieche ich irgendwie so Kirschen. Aber
ja, ich finde, das ist schon, ich finde es sehr reif. Also es ist, und das sieht man dann auch. Also das sind zwei warme Jahrgänge gewesen, gute Jahrgänge, warme Jahrgänge, die eben auch entsprechend viel Alkohol in die Flasche gebracht haben. Ist auch noch irgendwie aus diesen Jahren, das hat sich schon wieder so ein bisschen verschoben. Also ich sag mal, als ich Bordeaux kennengelernt habe, da lagen die Alkoholwerte meistens noch so bei um die 13 rum, so 12,5 bis 13,5. Das hier hat jetzt schon 15. Und geht gerade wieder so ein bisschen zurück, hat auch so ein bisschen natürlich, also nicht nur mit dem Klimawandel zu tun, es ist eindeutig wärmer da geworden, ja, wärmer und trockener im Durchschnitt, auch wenn es da immer wieder kältere Jahre gibt, aber im Durchschnitt ganz klar zeigt es überall nach oben. Und in den meisten Weinbaugebieten hier haben wir die 1,5 Grad schon längst gerissen. In den letzten 30 Jahren eigentlich ist es meistens schon 1,5 bis 2 wärmer geworden, ne? Aber es hat halt auch so ein bisschen was mit dem Stil zu tun, der sich so in den letzten 15 Jahren in Bordeaux entwickelt hat, dass man eben so ein bisschen mehr auf Wucht und Extraktion gegangen ist. Und das, finde ich, zeigt der Wein auch.
Okay.
Also schon viel, genau, du sagst Kirsche, ich finde Brombeere ist irgendwie ordentlich mit dabei. Okay. Da ist auch, ne, so ein bisschen, ich finde, er riecht eindeutig nach so, nach Schwarztee, also so einem Schwarzteesud.
So was Tabakiges, ne?
Tabakig. Auf jeden Fall Holz, ne? Da ist schon ordentlich Holz mit drin.
Alk, finde ich, merkt man in der Nase beim Einatmen. Das ist schon interessant. Also das sage ich selten, dass ich denke, dass ich Alkohol einatme, was ich wahrscheinlich auch tue.
Genau.
Ich probiere das mal.
Spuckglas. Ja, probier mal.
Natürlich, hier ist auch sonst nichts, wo ich reinspucken könnte, außer
IKEA-Glas. Ja, ein bisschen Unterholz mit drin, so Unterholz, Laub, Pilz, Waldboden.
Ach du Scheiße. Ja, in der Nase habe ich, also ich fürchte mal, dass das Glas überhaupt nichts taugt, das ich hier habe. Das ist so Perlen vor die Säue. Ja.
Also hat eigentlich ein gutes Terroir, also Château d'Aurillac, ich habe noch ein paar Infos bekommen von einem langjährigen Hörer von uns, der uns auch nach Wien eingeladen hat, du erinnerst dich.
Ja.
Das ist so ein bisschen der Haus- und Hof-Bordeaux. Und die sind halt auch schon vor Ort gewesen, im Gegensatz zu mir, ist ein Niederländer, um mal wieder auf die Niederländer zurückzukommen. Eric Neuval, der ist in 70er Jahren irgendwie nach Bordeaux und hat dort seine zukünftige Frau kennengelernt, ist dann da geblieben und hat eben dieses Château d'Aurillac aufgebaut. Haute Médoc ist sozusagen der etwas weiter außenliegende Teil vom Médoc. Und wenn man ja, wenn man das so Ende der 70er, er hat dann 83 hatte das Weingut gegründet. Das war dann gerade in der Zeit, wo es in Bordeaux dann wieder langsam aufwärts ging. Also die 70er haben, ähnlich wie in Deutschland, in den meisten Weinbaugebieten, war auch in Bordeaux echt ziemlich schwach, ziemlich Investitionsmangel. Mhm. Man hat sich so auf seinen Lorbeeren ausgeruht, aber selten gute Weine gemacht. Und irgendwann
war das vor dem Judgment oder danach?
Judgment war ja 75. Mhm. Und
dann haben sie noch ein halbes Jahrzehnt gebraucht, um auf die Füße zu kommen, ne?
Genau, haben sie noch ein halbes Jahrzehnt gebraucht, um auf die Füße zu kommen und sich von anderen so ein bisschen zeigen zu lassen, wie moderner Wein geht. Und haben dann eben tatsächlich die Kurve auch bekommen. Und dann war 82 war dann wie ein absolut herausragender Jahrgang, der bis heute, also in den, ich sag mal, in der Top-Liga der Weine wirklich in extrem, also extrem teuer gehandelt wird, weil es halt einfach große Weine sind, also einer der besten Jahrgänge wahrscheinlich überhaupt in Bordeaux je gehabt hat.
Ernsthaft? Und oder ist das Marketing? Ist so. Also der ist wirklich so gut.
Okay. Ja, das ist so. Und das wurde auch erst gar nicht so gesehen, witzigerweise. Und es gab aber einen, der das exakt so eingeschätzt hat, und das war tatsächlich Robert Parker.
Och.
Und Robert Parker hat den 82er Jahrgang irgendwie als die totale Sensation ausgelobt, hat dafür viel Kritik geerntet, und nachher mussten die alle einschwenken und ihm zugestehen, dass er absolut recht gehabt hat. Und damit ist sozusagen sein internationaler Stern aufgegangen.
Ah, ja.
Und er hat sich als eben Bordeaux-Koryphäe etabliert und ein ziemlich florierendes Unternehmen auch draus gemacht.
Mhm.
Ja, das war 82er Jahrgang. Er hat dann eben 83 angefangen. Die Information sozusagen, die ich bekommen habe, ist, dass der Eric Nieuwal einfach jemand ist, der sehr gut im Weinkeller arbeitet.
Mhm.
Wobei er wohl über die Jahre hinweg viel Probleme mit Brett gehabt hat, also mit Brett Anonymice. Hatten wir schon mal, glaube ich, irgendwann mal, aber ich erkläre es noch mal ganz kurz.
Ja, bitte.
Es ist eine Bakterienart, die vorkommt, also die im Prinzip überall vorkommt. Die können eben auch auf den Trauben vorkommen und sorgen aber eben dafür, oder eine Hefeart besser gesagt, sorry, nicht Bakterien, sondern eine Hefeart, die eben dafür sorgt, dass die Gärung so ein bisschen anders verläuft und im Zweifelsfall eben im Wein bleibt und die Fässer verunreinigt. Und die Weine schmecken dann irgendwann oder riechen dann irgendwann so in Richtung Landwirtschaft und Pferdeschweiß.
Mhm. Wie kannst du das beschreiben? Wie, also, weil was ja auch gerne nach Landwirtschaft riecht, ist ja sowas spontan vergorene Weißweine zum Beispiel auch. Woran erkenne ich, dass ich einen guten spontan vergorenen Weißwein habe und nicht einen Brettanomyces verseuchtendes Gebräu?
Also bei Weißwein kommt Brett gar nicht vor eigentlich.
Oh.
Okay. Und eben auch dann wirklich nur, wenn der Wein im Holz ausgebaut wurde. Ich habe also noch nie einen Weißwein mit Brett gehabt. Ich glaube, das reagiert nur mit roten Sorten, mit dickschaligen roten Sorten. Also dazu gehört eben vor allen Dingen Cabernet Sauvignon, Syrah, St. Laurent, ich glaube Blaufränkisch zum Beispiel, Sangiovese habe ich das auch schon gehabt. Dann hast du wirklich so einen Geruch von also wenn's krass ist, dann ist es schon so ein bisschen Gülle. Und wirklich so ein Bauernhof, wie nennt man die, Misthaufen so ein bisschen. Wenn es wenig ist, dann ist es riecht so ein bisschen nach Pferdeschweiß oder so. Also in geringen Dosen finde ich das total schön.
Ja.
Und es gab auch lange Zeit einen Weinmacher in Bordeaux. Der hat im Haus Cordier gearbeitet, die hatten so 3-4 Weingüter und der hatte immer, das ist echt witzig, der hatte immer ein Fass mit ein Brett, Brett anonym.
Ach komm, der hat Brett reinküvettiert?
Ja, genau. Cool. Der hat immer so eine Kelle von Brett dann zum Schluss in sozusagen in den Edelstahltank, wenn die Weine ja zum Schluss kommen, die ja in einen Tank, damit die harmonisieren.
Mhm.
Und da hat er halt immer eine kleine Menge. Ja, genau. Um den sogenannten Gude-Kampagne in den Wein zu bringen. Und das finde ich tatsächlich total schön. sozusagen die Kehrseite der Geschichte ist tatsächlich, dass die in Bordeaux teilweise so viel Brett hatten, dass die Weine einfach schlecht geworden sind, und dann haben sie teilweise ihre Fässer noch an Nordrhein Winzer verkauft. Das war auch ein echtes Problem in den 80er Jahren, war das, glaube ich, noch, die einfach sehr wenig Geld hatten damals, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber ja, die haben einfach gebrauchte Fässer aus Bordeaux gekauft, um ihre Weine zu machen, und die hatten dann schon Brett, und dann hatte irgendwann die ganze Nordrhein hatte irgendwie Brett, ja, weil sie von den Bordeaux-Winzern ein bisschen verarscht worden sind.
Die waren froh, Moment, ihre die Bordeaux-Winzer wussten das, als sie das
verkauft. Ja, da würde ich mal von ausgehen. Da würde ich mal von ausgehen, weil die wollten die Fässer nicht mehr haben, und die wussten ja selber, also ich meine, die konnten das ja schmecken. Du schmeckst es ja, wenn du aus dem Fass schmeckst, ne?
Wie arschig, ey. Ich denke immer, man muss doch kein Arschloch sein.
Nee. Also. Nee, natürlich nicht. Ja, jedenfalls Eric Nerval, der hatte auch Probleme mit Brett, und der hat es irgendwann satt gehabt. Der baut seinen Wein jetzt im Edelstahl aus, aber eben mit so eingehängtem Holz. Was aber vorher eben auf Brett geprüft wurde. Und
eingehängtes Holz?
Ja, du kannst das Holz ja, also du musst ja den Wein nicht im Holzfass ausbauen, oder? Sondern du kannst, ja, Chips, das sind tatsächlich, das ist mehr als Chips, das sind wirklich so so ganze Latten sozusagen.
Ach so, der simuliert sozusagen das hölzerne Volumen eines Fasses, aber indem er die gleiche Menge Holz in den Tank hängt.
Ja, genau so.
Okay.
Und wie man hier merkt, ist es, also schmeckt es ja auch eindeutig nach Holz. Mhm. Ne? Aus dem Chat kam noch, das hatte ich mir auch notiert, tatsächlich vorhin, als ich es probiert habe, so eine Note von Teer. Also es ist ein bisschen teerig, das finde ich auch genau
richtig. Ich glaube, das ist, was ich mit tabakig meinte.
Ja.
Ist eher Teer, ja.
Und dann merkt man insgesamt schon, dass es einfach ein Wein mit viel Wucht ist, finde ich. Sehr reif gelesen. Mhm. Und dazu kommt, dass der für Médoc einen recht hohen Merlot-Anteil hat, also knapp 50% und 46% Cabernet Sauvignon. Dann ist halt noch ein kleines bisschen Petit Verdot und Cabernet Franc mit dabei. Das Médoc ist tendenziell eher dafür bekannt, dass der Cabernet-Anteil deutlich höher ist. Aber im Haute Médoc ist es dann manchmal so, dass es eben auch so ein bisschen pari-pari ist, sodass wir heute drei Weine haben, die relativ Merlot geprägt sind, was dir aber nochmal im Prinzip ein bisschen zu Pass kommt, weil ein Cabernet geprägter Wein eben nochmal deutlich mehr Tannin hat.
Schmeckt stärker nach Italien, meinst du?
Ja.
Ich frage mich gerade, also 15%, der nächste hat 14,5, die nächsten beiden. Verkaufen die das noch? Wollen die Leute überhaupt noch so üppiges Zeug trinken?
Nee, das ist tatsächlich ein Problem.
Ja, ne?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem in Bordeaux. Also als ich angefangen habe, über Bordeaux zu sprechen, das war so vor 13 Jahren, also so ein Sommelier-Schüler, was über Bordeaux beizubringen, da hatten wir, glaube ich, in Bordeaux noch 130.000 Hektar etwa. Mhm. Und jetzt kommen wir dieses Jahr unter 100.000. Und
wenn das so weitergeht.
Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. Also es ist nicht nur ein Problem natürlich in Bordeaux. Also wenn du auf die Weinzahlen schaust in Frankreich, also Weinverkäufe in Frankreich zwischen 1988 und 2022, ja, also ziemlich aktuelle Zahlen, da haben die im 1988 noch, also von der Gesamtproduktion, 83,4% Rotwein verkauft.
Ja.
7,8% Weiß. 8,8% Rosé. Mhm. In 2022 sind es 44% Rot.
Oida.
Also die Hälfte etwa.
Wow.
20% Weiß und 35% Rosé.
Haben die dafür auch neue Reben dahingestellt oder haben die einfach nur den Wein sofort abgezogen, ohne ihn auf den roten Schalen zu lassen?
Nee, also ich rede jetzt von ganz Frankreich einfach. Haben einfach neue Weine, genau, ich rede jetzt von ganz Frankreich. Und das, ich sag mal, das Volumen an Rotwein in Frankreich ist insgesamt von 8 Millionen Hektoliter etwa auf 3 Millionen Hektoliter abgesunken.
Krass.
Das ist echt der Weißwein.
Hat das irgendjemand übernommen von den Franzosen oder ist einfach Rotwein insgesamt unattraktiver geworden?
Ne, Rotwein ist insgesamt unattraktiver geworden.
Sehr gut.
Und, ne, und Wein insgesamt eben auch unattraktiver. Es gibt gerade eine starke Krise, also in der, im gesamten Weinbau, ja, die nicht nur mit Klimawandel zu tun hat. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist tatsächlich, dass die Leute einfach zunehmend deutlich weniger Wein trinken. Mhm. Wobei, glaube ich, der Welt Alkoholkonsum gar nicht zurückgeht. Aber die Leute trinken mehr Bier und
Aperol Spritz
und hochprozentigere Sachen und weniger Wein. Ich habe lange darüber nachgedacht und meine Antwort ist so ein bisschen, Wein hat ja sehr viel auch mit Kultur, also als Kultur wird ja immer auch als Kulturgut gesehen. Mhm. Vielleicht haben wir einfach, verlieren wir einfach das auch zunehmend.
Vielleicht ist es auch einfach mieses Marketing. Also weil, ne, ich meine, lachend mit einem Glas Riesling in der Hand in der Sonne sitzen, ist ja immer noch attraktiv. Vielleicht vermarktet die Weinwelt sich gerade einfach ein bisschen am Markt vorbei. Könnte ja auch sein. Also, dass wir da eine Kultur verlieren, kann ich, nee. Also Typen wie du, Typen wie ich auch, selbst Ahnungslose, die werden das ja immer weitermachen, die mögen das ja ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einen Kulturverlust erleben.
Weiß nicht. Also in der Jugend ist es auf jeden Fall, also unter den jüngeren Konsumenten ist es total unattraktiv geworden.
Ja. Andererseits, geh doch mal auf irgendwie so ein größeres Tasting oder so, was so Messe genannt wird und so. Da laufen total viele junge Leute, was vielleicht auch daran liegen kann, dass ich alt geworden bin.
Ja, das kann auch daran liegen.
Immer noch die 30-Jährigen sind, aber die sehen für mich halt sehr jung aus.
Ja,
wirklich mal interessant, woher das kommt und wie man das retten kann. Wenn man das retten will, ist ja auch noch die Frage.
Das stimmt. Ja, also Château d'Aurillac, für mich kein typischer Bordeaux, muss ich sagen. Also zumindest nicht so richtig das, womit ich aufgewachsen bin und was ich bis heute gerne trinke. Dafür ist mir das einfach zu wuchtig. Es hat schon Wärme einfach auch hinten raus. Man merkt einfach den Jahrgang, aber auch irgendwie so die Idee, den Wein wirklich auch in gewissem Maße mächtig werden zu lassen.
Eigentlich diese Mächtigkeit, also ein bisschen in diesem billigen Glas, also die Nase ist schon wirklich spektakulär, ne? Also in ihrer Wucht.
Ja, aber ich verbinde das überhaupt nicht mit Medoc so richtig. Also da,
braucht man mich natürlich nicht zu fragen. Einfach
einen feingliedrigeren Wein erwarten, ne?
Okay.
Und einen, der irgendwie auch eine Idee von Kühle und von mehr mitbringt. Also
ja, das ist dann gar nicht.
Ne? Ja. Nee, das ist gar nicht.
Also man kann es sich hinein einbilden, aber das ist dann nicht.
Ja. Also ich finde, insgesamt ist das gut gemacht, aber es entspricht nicht meiner Idee von Bordeaux tatsächlich. So.
Ja, mir ist ein bisschen zu rot.
Na gut.
Ja, okay. Ich versuche lustig zu sein, es ist eine lustige Zeit. Ich höre einfach damit auf, wir machen jetzt eine seriöse Weinsendung.
Nee, versuch mal weiter.
Okay, dann versuche ich weiter lustig zu sein. Nächster Wein?
Genau, das ist dann Château Anedot, würde ich mal so aussprechen. Hanetot kann man es auch sagen, aber
Anedot. Ne? Die Hanne ist tot. Château Anedot. So.
Das ist jetzt Pessac Lyonnais, das ist der Bereich unterhalb von Bordeaux, also noch am linken Ufer. Und das Médoc.
Ich habe Leogang gelesen.
Ja, Leogang.
Also ist das hier Graf Sauternes? Also ich bin gerade auf dieser Vin de Bordeaux-Webseite.
Ja, genau, das ist Graf Terroir. Sozusagen. Graf ist so ein Teil von Pessac Lyonnais.
Mhm, okay.
Das überschneidet sich manchmal so ein bisschen. Es ist im Prinzip Graf. Und wenn man aufs Médoc schaut, dann zeichnet sich eigentlich das Médoc insgesamt dadurch aus, dass es halt verschiedene Kiesterrassen hat, die von der Gironde sozusagen im Laufe der Zeit angelegt wurden, weil sich dieses Wasserbecken ja immer wieder auch verschoben hat. Das heißt, wir haben wirklich so also 6 verschiedene Kiesterrassen im Médoc. Und im Haut-Médoc haben wir dann teilweise eben auch so ein bisschen mehr Lehm und auch ein bisschen Kalk tatsächlich, weshalb es dann im Haut-Médoc auch mehr Merlot gibt, weil der dann diesen Kalk und Lehm eher liebt, während das meiste vom Médoc mit diesen Kiesterrassen eben dem Cabernet Sauvignon vor allen Dingen entgegenkommt. Deswegen sind es vor allen Dingen Cabernet Sauvignon geprägte Weine unten, unterhalb von Bordeaux in diesem Pessac-Lyonnais, wo auch einige der ältesten Weingüter stehen, also von Bordeaux selber. Haute-Brion zum Beispiel gibt es, glaube ich, seit dem 12. Jahrhundert, glaube ich. So ein paar andere, Carbonieux und so weiter auch. Das ist direkt hier, dieses Weingut ist direkt Nachbar von Carbonieux. Es gibt Pape Clément zum Beispiel, also ein Weingut, das einem Adligen gehört hat, der dann später tatsächlich Papst Clemens der so und so vielte geworden ist.
Ja gut, das sind die ja alle irgendwann mal geworden damals, also da darf man nicht zu viel drauf geben. Ne?
Genau, irgendwie, das war glaube ich auch einer der Gegenpäpste tatsächlich, der ist dann, der ist dann an die Rhone tatsächlich, also der war dann eben in Avignon Papst. Ja. Und hat glaube ich dann auch dafür gesorgt, dass an seinem Sommersitz eben in Châteauneuf-du-Pape, also später Châteauneuf-du-Pape genannt.
Daher.
Okay. Ja, genau. Ah, dort eben dann auch verstärkt. Also den Weinbau gab es da schon ewig.
Ja, aber das ist das neue Schloss des Papstes.
Genau. Mhm. Der hat dann Leute aus seinem Bordeaux-Weingut geholt oder aus Bordeaux und hat dort dann eben auch für sich Wein machen lassen. Tatsächlich. Ja. Ja, und während wir also diese Kiesterrassen im Médoc haben, ist das hier gemischter. Also hier haben wir auch Kiesterrassen, aber eben deutlich mehr Kalk. Man nennt den Asterie-Kalkstein, weil Asterie so eine spezielle Muschelform ist. Oder glaube ich nennt man die denn mit?
Ich guck mal nach, ich google mal Asterix.
Ja, danke. Such mal Asterix-Kalkstein. Also Fossilien halt, ne? Die natürlich, also Kalkstein besteht ja immer aus Fossilien, aber es gibt ja in verschiedenen Kalksteinen verschieden häufig vorkommende Fossilienarten und hier sind es halt diese Asterien.
Stattdessen habe ich gefunden, das Adelsgeschlecht derer von Kalkstein mit CK. Ist auch nicht schlecht.
Gibt's?
Anscheinend. Ah. Aber wie schreibt man denn Asterix dann? Also weil Asterix.
Achso, Asterie, also AST, dann E mit Apostroph RIES.
Asterie. Kalkstein, Adelsgeschlecht. Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, guck mal, Asterie, Limestone oder so, vielleicht findest du es eher im Englischen.
Limestone.
Genau. Genau, und hier haben wir das Château Arnaud oder Arnaud. Wo seit dem 18. Jahrhundert Wein erzeugt wird, ist im Besitz von Xavier Beaumartin und der ist auch im Besitz des anderen Chateau, was wir gleich probieren, also Pemouton, das ist also ein Besitzer. Mhm. Kann man dann auch nochmal schön sehen. Und so ein Besitzer hat ja meistens auch eine ähnliche Idee von Wein, auch wenn es eben zwei verschiedene Appellationen sind. Finde ich nochmal ganz, ganz schön miteinander zu vergleichen.
Ja. Astarten heißen diese Muscheln im Übrigen.
Ah, im Deutschen.
Astarten.
Okay. Der hat das 2006 übernommen. Vorher war es recht unbekannt. Er hat es sozusagen komplett neu aufgebaut und es ist ein kleines Chateau. Also es hat irgendwie 4 Hektar. Das ist im Bordeaux-Bereich eigentlich recht wenig. Also ich sag mal, im Médoc haben viele Weingüter gerne auch mal 50, 60 Hektar.
Na, 4 Hektar ist insgesamt recht wenig. Ne?
Ja, ist recht wenig.
Also das kannst du im Ein-Mann-Betrieb bewirtschaften fast.
Ja, das kannst du fast im Ein-Mann-Betrieb bewirtschaften. Also zu zweit ist es locker zu schaffen eigentlich. Und
der Thomas Schenk hat mal gesagt, ich glaube, der hat 7 oder 9 Hektar und sagte, das kriegst du gerade noch als Familienbetrieb hin, ohne Leute beschäftigen zu müssen.
Ja, das ist dann schon hart. Würde ich sagen, ja. Aber 4 geht locker, ja. Ja, 4 geht locker. Genau, das ist, also da er eben sozusagen sein Geld mit 2 Weingütern im Saint-Emilion verdient, nämlich La Roque, das ist das Hauptweingut, und Pemouton, das ist sozusagen das Nebenweingut, konnte er sich das leisten, wie dieses kleine Schmuckstück, sage ich mal, jetzt im Pessac Lyonnais neu aufzubauen, also die ganzen Weinberber auch irgendwie neu zu bestocken und dort eben zu arbeiten.
Schönes Hobby.
Ne? Ja, ist ja.
Ganz der ist so ein bisschen wie der Braumeister in der großen Brauerei auch immer noch in der Ecke so ein Einkochapparat stehen hat, um mal 10 Liter Bier irgendwo zu brauen, von denen er denkt, vielleicht eine gute Idee. Finde ich gut. Vor allen Dingen, wenn du nicht darauf angewiesen bist, ne? Also wenn du sowieso dein Geld verdienst und dir dann noch 4 Hektar gönnst, sozusagen, finde ich gut. Mhm. Das führt halt auch zu Experimenten im Zweifelsfall.
Ja, ja.
Die dich am großen Gut nicht traust.
Ja.
Ich rieche fast nichts, ist doch scheiß.
Also wir haben hier jetzt 56% Merlot.
Aha.
Also ein bisschen mehr sogar als im ersten Wein. 26% Cabernet Sauvignon und 18% Cabernet Franc. Also so mehr oder weniger die Hälfte Merlot, die Hälfte Cabernet. Das ist jetzt im tatsächlichen Holzfass ausgebaut, also im klassischen Barrique.
Okay. Ich finde aber in der Nase wesentlich weniger Holz als der davor.
Ja.
Wesentlich frischer.
Es ist wesentlich frischer. Ja. Es hat auch deutlich mehr, finde ich, Cabernet-Frucht eigentlich. Auch wenn es, also dadurch, dass es nicht so stark Cabernet ist, auch ein bisschen gedämmt ist und schon auch Merlot mit dabei ist. Merlot ist ja eher so, ich sag mal, Schwarzkirche Richtung Pflaume. Und Cabernet ist ja tendenziell eher, grob gesagt, Cassis, also Johannisbeer in der Richtung, ne? Aber wenn es warm wird, ist es halt auch gerne geht's eben auch gerne in die Brombeerrichtung. Blaubeer ist eigentlich auch mit dabei und hier hat man es, finde ich, tatsächlich auch so eher so, also ein bisschen Brombeer ist schon mit dabei, aber ein bisschen mehr Blaubeer. Ich finde sogar so,
ich habe den
hat noch so ein Geruch, bisschen was Laktisches.
Ich habe den Geruch von Blaubeeren nicht im Kopf, stelle ich gerade fest. Ah, wird wieder Zeit.
Ich finde witzigerweise jetzt, wo ich das wieder in der Nase habe, es ist so ein bisschen was von Rooibos-Tee mit dabei.
Okay. Habe ich seit 20 Jahren nicht getrunken, darum kann ich das überhaupt nicht beurteilen.
Ja.
Bei mir gibt es nur Assam. Und zwar abends.
Assam am Abend.
Damit ich zur Ruhe komme. Ach Mann, ey. Ich hätte mir nur ein Glas kaufen sollen. Ah, ja. Was ist das denn? Ist das
jetzt dein Tastevin im Auto haben soll?
Genau, der sollte immer im Auto sein. Glas in einem Campingfahrzeug mit rumzufahren, ist immer eine super Idee.
Ja, ist eine gute Idee.
Ach, ich habe sogar, fällt mir da gerade ein, zwei Weingläser im Auto, die sogar in so eine bruchsichere, sturzsichere Hülle verpackt sind. Habe ich mal zum Geburtstag gekriegt. Ich trottel, aber es sind auch einfache Gläser. Also das ist, glaube ich, auch nichts zum Probieren. Sondern eher für Wirkungstrinken auf dem Campingplatz.
Ja, das gefällt mir deutlich besser.
Okay, ich probiere mal. Ja, mir auch. Ich darf das einfach nicht so rumspülen. Wenn ich das einfach hinten durchlaufen lasse, dann geht's.
Okay. Doch, das gefällt mir ganz gut. Es ist, ist immer noch warm, natürlich, schon ein warmer Jahrgang, hat auch eine ganz gute Konzentration, aber ich finde, der hat jetzt doch deutlich mehr Frische.
Mhm.
Die Säure balanciert das Ganze ganz gut. Mhm. Ich finde, der hat ein super schönes Tannin. Also es ist eigentlich schon, du wirst mir jetzt nicht zustimmen, aber es ist eigentlich super integriert und es hat schon so ein bisschen was Feinkörniges, also wie so ein feines Schleifpapier, so ein
verstehe, was 200, du meinst, ja.
220er oder so.
Ich finde, der hat am Gaumen was Gemüsiges.
Hm.
Weißt du, so wie Stangensellerie, also nicht so intensiv natürlich, aber so ein, diesen, also Stangensellerie macht ja so einen Hauch.
Ja.
Das schmecke ich da drin, ist ganz interessant. Was mag das sein? Ja, aber kann ich auch nicht gut trinken. Kann ich halt nicht. Gucken, was sagt der Chat? Der Chat sagt auch noch zu verschlossen.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich, würde ich auch sagen, das hat einfach noch echt gutes Potenzial. Das ist noch eigentlich zu jung.
Ist das sind doch, ich meine, so 14, 15 Umdrehungen, Bordeaux, das kannst du wahrscheinlich 20 Jahre liegen lassen, oder?
Ja, das kannst du 20 Jahre liegen lassen. Und dann wird es auch schön, dann wird es auch eigentlich schön, würde ich sagen. Wobei ich die Erfahrung mit diesen, also wie lange 14,5, 15% Weine aus Bordeaux dann tatsächlich gut reifen, nicht habe, weil die Weine, die ich, also ich, also wenn ich Bordeaux trinke, dann kaufe ich mir Weine, die so tatsächlich jetzt schon 20, 25 Jahre alt sind.
Okay.
Die kriegst du eigentlich ganz gut. Und die sind eigentlich auch nicht viel teurer als, also nicht viel teurer als damals.
Ja gut, solange das irgendwie, ich sag mal, wenn ich eine 20 Jahre alte Flasche kaufe und die ist teurer als die gleiche Flasche in frisch und die, und ich überlege mir, wie viel es mich theoretisch gekostet hätte, die selbst zu lagern, solange da der Preisabstand in Ordnung ist, hätte ich da auch kein Problem mit, dafür mehr zu bezahlen.
So musst du eigentlich schon einen Euro pro Jahr auf jeden Fall draufrechnen. Ne?
Ah, okay.
Und wenn er dann 20, 25 hat, dann sind es halt irgendwie 25 Euro obendrauf. Ne? Mhm.
Ja. Aber dafür hast du halt auch einen 25 Jahre alten Bordeaux.
Genau, genau.
Können wir nächstes Jahr, können wir das mit meinem Chateau Migraine, nee, wie heißt er? Wie heißt er denn? Dieser scheiß Bordeaux, der bei mir schon rumliegt seit 19 Jahren.
Du meinst Pontet-Carnet,
oder? Ja, genau, den meine ich.
Ja.
Hat der auch, ich weiß gar nicht, wie viel Umdrehung der hat. Nee, das war so ein 13er, ne?
2,6.
Ich google mal Pontet-Carnet.
2,6, der müsste wahrscheinlich auch, das war auch ein eher ein wärmeres Jahr, auch so, wahrscheinlich auch schon so 14 haben.
13. Sir Pontet-Carnet, Cinquième Cru, ich weiß gar nicht, was für ein Cru wir da gekauft haben damals.
Ja, das ändert sich ja seit 1855 nicht mehr. Das ist halt,
achso, das ist immer Cinquième Cru.
Ja,
okay.
Genau. Genau. Also im Jahr 1855 hat der damalige Napoleon, welcher war das, der dritte, der vierte? Der vierte, glaube ich, ne? Sozusagen die Handelskammer, also 1855 war ja die Weltausstellung, also eine der Weltausstellungen in Paris, und der wollte halt zeigen, was der französische Weinbau kann. Und der hat die Handelskammer von Bordeaux damals beauftragt, eine Klassifizierung der Weingüter zu erstellen. Und ich sagte ja damals, dass sozusagen dieser ganze rechte Bereich, also Saint-Emilion, Pomerol, Libournais, noch nicht wirklich dazugehörte, dass man den auch irgendwie anders betrachtet hat. Das heißt, die haben dann eigentlich nur tatsächlich die Weingüter des Médoc bewertet und haben zwei kleine Ausnahmen gemacht, nämlich Haute-Brion mit dazu genommen, hier aus Pessac-Léonon, und dann noch Sauternes, Château Liquem mit dazu genommen. Sozusagen.
Habe ich übrigens noch nie getrunken, habe ich immer nur von gehört, seit über 30 Jahren höre ich von Château Liquem, habe ich noch nie probiert.
Okay.
Das war jetzt so ein Hinweis auch an die Hörerschaft, ne? Knickknack.
Gibt es auch in halben Flaschen übrigens.
Ja, so eine ganze kann man sich wahrscheinlich gar nicht leisten dann, ne?
Boah, ja, es kommt auf die Jahrgänge an. Die guten Jahrgänge sind schon wirklich sehr teuer. So, und dann hat die Handelskammer also gesagt, okay, wir machen das eigentlich nur mit Médoc, und da kommen eh die besten Weine her nach deren Vorstellung. Und dann haben. Dann haben die, sind die im Wesentlichen eigentlich danach gegangen, und das hat ja schon einen gewissen Aussagewert auf, wie viel die Weine damals gekostet haben. Tatsächlich. Also für wie viel die tatsächlich über den Tisch gegangen sind. Das war ja sehr unterschiedlich. Mhm. Und danach haben die dann eben eine Klassifikation von 6 Ebenen gemacht und haben sozusagen als Premier Grand Cru Classé haben sie genommen eben Haute-Brion, Latour, Lafitte Rothschild, Margaux und Latour, Haute-Brion, Lafitte Rothschild, genau. Und die anderen kamen dann eben in der Folge zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, und dann ist die ist auch bis heute nicht mehr neu verhandelt worden, bis auf eine Ausnahme.
Mhm.
Im Jahr, ich glaube, es war 1972 oder 72, ist noch Mouton Rothschild mit dazugekommen. Ah, okay. Das war damals, das war im Prinzip mal der gleiche Besitz. Das ist dann aufgeteilt worden in zwei. Das ist bei ganz vielen Weingütern in Bordeaux immer wieder passiert. Aber da war es dann eben so, dass dahinter ja die Familie Rothschild steckt, also zwei verschiedene Familienzweige. Und der Mouton-Rothschild-Clan, der hat die ganze Zeit darauf insistiert, dass die Weine ja irgendwie genauso gut sind wie Lafitte. Mhm. Und hat damals bei Giscard d'Estaing, nee, das war nicht Giscard d'Estaing.
Giscard d'Estaing ein Weinpaket gegeben und da war er dann
so überzeugt. Doch, es könnte Giscard d'Estaing gewesen sein. Ich glaube, es war doch Giscard d'Estaing. Irgendwie tatsächlich dann durchgesetzt, dass ein einziges Mal nur seit 1855 tatsächlich ein Weingut dann eben von zwei auf eins hochklassifiziert worden ist. Und seitdem ist Mouton eben das fünfte Premier Grand Cru Classé Weingut. Und innerhalb der anderen, also von zwei bis sechs, gab es natürlich immer wieder auch, also sozusagen inoffiziell hat sich das natürlich schon auch gewandelt. Interessant ist aber schon, dass letztlich diese Premier, also dass die schon ganz gut gelegen haben mit dieser Klassifizierung. Mhm. Und ich habe, was auch interessant ist, ist tatsächlich, dass ich habe kürzlich noch mal ein Weinbuch gelesen, das zur damaligen Zeit sogar noch früher in 1820er erschienen ist, das zum ersten Mal eigentlich auch so ein bisschen den Charakter der Weine beschrieben hat. Und da stehen eben auch diese besten Weingüter aus Bordeaux drin. Das sind eben auch die, so Latour, Margaux, Lafitte. Mhm. Und der Charakter dieser Weine wird damals eigentlich ähnlich beschrieben, wie er heute beschrieben wird. Und das finde ich schon spannend, weil das schon auch wirklich auf sozusagen auf das sogenannte Terroir hindeutet. Also ja. Das, ne, der Ort, an dem dieser Wein entsteht, also an dem die Trauben wachsen. Macht sich
im Wein sehr stark bemerkbar und das über sehr viele Jahrzehnte.
Exakt. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zum damaligen Zeitpunkt da mit Sicherheit andere Rebsorten auch standen, mhm, als heute. Ja. Also wir haben
oder die haben irgendwo ein Fass stehen, wovon sie immer was reinküvitieren, damit halt immer der seit Jahrhunderten der gleiche, eher nicht.
Also ich würde mal sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, das war ja noch vor der Reblauskatastrophe, also ich weiß, dass 1784, da ist Thomas Jefferson da gewesen, der ist ja später US-Präsident geworden, der war ein großer Weinkenner, der hat auch viel über Wein geschrieben, und als der 1784 in Bordeaux war, war alles sozusagen am linken Ufer fast alles Malbec. Findest du heute so gut wie gar nicht mehr, kommt vielleicht ein bisschen zurück, aber hast du Jahrzehnte nicht mehr gefunden. Und insgesamt gab es damals um die 50 rote und um die 50 weiße Rebsorten in Bordeaux. Und heute haben wir ja im Prinzip nur noch sechs. Ja, also wir haben, also beziehungsweise für Weiß haben wir eigentlich nur Sémillon, Sauvignon Blanc, so ein bisschen Sauvignon Gris und Muscadelle, das sind vier. Und für Rotwein haben wir Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot und in ganz seltenen Fällen eben tatsächlich noch ein bisschen Malbec und ein bisschen Carménère. Und Malbec und Carménère waren halt früher die Hauptrebsorten. Und mittlerweile fangen sie aber wieder an, die sozusagen die alten Rebsorten zu rekultivieren und zu gucken, wie die sich mit dem Klimawandel vertragen, ja. Und es sind auch ein paar Rebsorten tatsächlich zugelassen worden, die dort früher gar nicht heimisch waren, weil es die noch gar nicht so lange gibt. Also neue Kreuzungen zum Beispiel, Marcellan oder Arina Noir. Ja. Und da gibt es tatsächlich ist auch Touriga National und Alvarinho für Weiß zugelassen worden. Also
in Bordeaux?
Ne? In Bordeaux.
Ach schön.
Genau, weil sie halt tatsächlich auch ein ernsthaftes Problem in diesem Klimawandel haben, natürlich. Und gucken müssen, dass sie irgendwie tatsächlich Lösungen finden, auf verschiedenen Ebenen.
Es war übrigens nicht Giscard d'Estaing, sondern Jacques Chirac.
Ah, Jacques Chirac.
Ne. Grüße von Sven aus dem Chat. 1973 wurde Mouton durch den damaligen französischen Landwirtschaftsminister Jacques Chirac zu einem der fünf Güter der Kategorie Premier Cru Classé umgestuft.
Da ist schon viel in Bewegung. Heute haben wir, glaube ich, so um die 80% Rotwein, 88% sogar Rotwein und 12% Weißwein in Bordeaux. Aber in den 60er Jahren zum Beispiel hatten wir noch mehr, also 60% Weißwein in Bordeaux, ja. Es hat sich schon, das ist irgendwie immer in Bewegung. Und wenn ich da Leute höre, die darüber klagen, dass ja diese Rebsorten eigentlich gar nicht heimisch sind und dass man doch immer bei den Rebsorten bleiben sollte.
Ausländer raus.
Das ist alles Quatsch, ja. Weil es halt immer, sich immer bewegt hat, ja. Also ich meine, in der Champagne war Gamay die meist angebaute Rebsorte bis 1920, ja. Und dann durfte sie nicht mehr gepflanzt werden, weil man sich eben darauf geeinigt hat, dass man nur Burgunderrebsorten pflanzt.
Ja. Komisch, dass das geht, ne? Weil das geht doch eigentlich gar nicht, habe ich vorhin irgendwo gehört.
Ja.
Waren wir eigentlich mit der toten Hanne durch?
Ja, hast du noch was dazu zu sagen?
Nee, bei mir kommt
nicht... Gibt's noch was aus dem Chat?
Chat war auch recht verhalten.
Ja, ne?
Dem einen ist der Korken abgebrochen, der andere hat einen Wein von nächster Sendung aufgemacht.
Mhm. Okay.
Ja. Es scheint so, als heute alle ein bisschen... Als
würden alle auf den dritten Wein warten.
So ein bisschen derangiert heute. Mhm. Wer hat diesen Wein... Ist dieser Wein denn derangiert worden? Genau.
Ja, es ist, also haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, muss ich sagen. Es ist, ich finde ihn insgesamt so ein bisschen verhalten und würde das... würde einfach dafür plädieren, in den 5 Jahren nochmal aufzumachen.
Okay, mache ich, so lange können
wir. Aber ich finde, er hat schon schöne Anlagen. Also was mich tatsächlich auch so ein bisschen stört hier wieder, ist so ein bisschen die Wärme, die der verbreitet. Und was so ein bisschen dazu führt, dass es dass so ein klares Bordeaux-Aroma eigentlich flöten geht dabei. Ja. So, es könnte... Also mir würde jetzt auch keine andere Appellation oder kein anderes Weinbaugebiet einfallen für den Wein tatsächlich. Es sei denn, es wäre so ein bisschen Übersee, ja. Mhm. Ja. Das sind schon Weine, die so ein bisschen ihren klaren Bordeaux-Charakter verloren haben, aufgrund vielleicht auch des Jahrgangs, aber vielleicht auch aufgrund dieser Idee, eben etwas voluminösere Weine zu machen, die irgendwie so spätestens so ab 2006 aufgekommen ist eigentlich. Und aber jetzt tatsächlich jetzt seit, würde ich mal sagen, 2021, 2022 auf jeden Fall wieder zurückgeht. Und wir haben ja in der nächsten Sendung haben wir tatsächlich einen 21er aus einem ziemlich kühlen Jahr. Mhm. Mit deutlich weniger Alkohol, ich glaube 12,5 dann auch tatsächlich wieder. Da können wir dann nochmal drüber reden. Alles. Dann gehen wir mal rüber zu Pemoton.
Pemoton.
Saint-Emilion ist heutzutage eigentlich die, also als Ort wunderschönes Weltkulturerbe, ist ein ganz alter Ort, also wirklich so wirklich ein, wie aus einem Block Stein gemauert sozusagen, hat fast 5.500 Hektar Rebfläche, das ist schon ordentlich viel, und gehörte eben, wie gesagt, damals, 1855, wurde es sozusagen von den Händlern in Bordeaux oder von der Handelskammer von Bordeaux nicht so richtig als Bordeaux angesehen, weil man eben auf der anderen Seite der Gironde war, im Libournais, oder im Blayais heißt es eigentlich, irgendwie dort in der Ecke. Und deswegen hat man sich dann irgendwann eine eigene Grand Cru, nicht Appellation, eine Klassifikation, eine Grand Cru Klassifikation geschaffen, die eben nicht einfach nur auf dem Preis basiert des Weines, sondern tatsächlich auf der Qualität und auch auf der Güte des Terroirs. Also man hat
wie messen die das denn? Nehmen die da Bodenproben und zählen Mikroben?
Oh ja. Da sind viele Bodenproben genommen worden. Also man weiß schon ziemlich genau, wo was wirklich gut ist. Und es ist natürlich auf diesen 5.500 Hektar hat man natürlich, oder 5.311 sind es, glaube ich, aktuell, hat man natürlich sehr viele unterschiedliche Bodenformationen auch, ne? Also im Prinzip, also wenn man grob sagt, dann hat man auch hier wieder ein großes Kalksteinplateau mit diesem Asterikalk, aber schon auch so mit so 3-4 verschiedenen Kalkvarianten. Und dann hat man aber, wenn es so vom Plateau runtergeht, hat man eben teilweise mehr Ton, mehr Lehm, Wenn man Richtung Pommerol geht, das ist so die benachbarte Gemarkung, die noch deutlich exklusiver ist als Saint-Emilion, weil sie viel kleiner ist und weil da eben so Chateaus stehen wie Petrus, also die irgendwie die teuersten oder Le Pin, die teuersten Weine eigentlich verkaufen in Bordeaux. Dann hat man schon bestimmt 40, 50, 60 verschiedene Bodenvarianten, ne? Und ich habe mal mit dem Herrn Rettenmeier gesprochen, der hat ein Weingut in Saint-Emilion, ich war mal da, Latour Figeac, das liegt sozusagen fast in Rufweite zu Cheval Blanc. Und Cheval Blanc ist so eines der vier Top-Weingüter in Saint-Emilion. Ja? Mit wirklich ganz hervorragenden Weinen, großartigen Weinen, aber auch wirklich sehr, sehr teuren Weinen. Und er sagt halt, es ist völlig egal, was er anstellt. Der kann noch so penibel arbeiten. Er kann einfach keine so guten Weine wie Cheval Blanc machen, weil der Boden da besser ist und das liegt im Prinzip nur 500 Meter entfernt.
Super frustrierend, stelle ich mir das vor.
Ja, ist ein bisschen frustrierend. Aber gut, dafür hat er das Weingut damals in den 70er Jahren auch, glaube ich, für einen Appel und ein Ei mehr oder weniger kaufen können, was bei Cheval Blanc halt nie der Fall war.
So ein bisschen wie bei meiner Wohnung, ne? Es ist irgendwie frustrierend, dass da die S-Bahn fährt, aber dafür habe ich sie vor über 15 Jahren für einen Appel und ein Ei kaufen können.
Ja, genau. Sowas, ne?
Ja, irgendein Trade-off hast du immer, ja.
Ja, eben. Und hier sind wir jetzt so ein bisschen bei Permoutin sind wir im Prinzip bei Château Larocque und Château Larocque ist so eines der ältesten Weingüter in der Region. Wenn man sozusagen auf Fotos sieht, sieht man auch, dass es wirklich ursprünglich mal, also es hat noch einen riesigen fetten Wehrturm. Das war wirklich mal eine Burg, ja, die dann so im Laufe der Zeit zu einem Schloss umgewandelt worden ist. Es liegt so ein bisschen außerhalb der historischen Appellation von Saint-Emilion, war dann 1996 das erste Weingut, was Grand Cru Classé zertifiziert worden ist, weil in Saint-Emilion es tatsächlich anders ist als im Médoc, also diese 1855er Zertifizierung fürs Médoc, die ist halt stehen geblieben und bei Saint-Emilion muss man sich immer wieder neu bewerben. Das heißt, da ist Bewegung drin.
Sehr, ja. Sehr schön, ja.
Ja. Was andererseits so ein bisschen anstrengend ist, ist sozusagen, dass die einfachsten Weine dort schon Grand Cru heißen. Ja, und das dann eben weitergeht zu Grand Cru Classé und dann gibt es irgendwie noch Grand Cru Classé A und B. Premier Grand Cru Classé A und B, irgendwie, das sind dann die vier oder acht Top-Weingüter, die das bekommen. Aber auch da ist in den letzten 20 Jahren immer mal wieder Bewegung gewesen.
Muss ich dran denken, genau, weil das erste Album von Extra Breit hieß Ihre größten Erfolge. Das ist so ein bisschen so Carlos Grand Cru.
Ja. Genau, und sozusagen der klassifizierte Teil von Larocque, das sind 27 Hektar, die man als Grand Cru Classé eben verkaufen kann. Die heißen dann auch Larocque. Es gibt da noch einen Zweitwein. Und dann gibt es aber noch 31 Hektar, die nicht in diesem klassifizierten Bereich liegen. Und die heißen dann Château Pémoutin. Das heißt, Château Pémoutin ist nicht wirklich ein eigenes Weingut, sondern es ist halt Teil dieses Weinguts Larocque, was eben auch auf dem Etikett eigentlich auch abgebildet ist. Da hat man ja auch diesen Donjon noch irgendwie so ein bisschen abgebildet. Also sozusagen so ein bisschen der einfachere Larocque, aber man zahlt halt auch viel weniger, weil Larocque echt auch teuer ist.
So. Ich bin beim Chat tatsächlich, der sagt in der Nase Marzipan.
Ja.
Ne? Also der bittermandelige Anteil am Marzipan. Ne?
Genau, ich hätte jetzt gesagt Kirschkerne.
Ja, aber hast du ja, ne? Soll man ja auch nicht essen.
Hast du halt Blausäure, ne?
Genau,
bei beiden. Genau. Ja, Bittermandel, Blausäure. Ist in einer kleinen Dosis, leichten Dosis auch wirklich attraktiv, finde ich. Überhaupt finde ich, also der hat den höchsten Merlot-Anteil, das sind jetzt 72%. Ja, 22% Cabernet Franc. Das ist auch typisch für Saint-Emilion und Pomerol. Die haben teilweise 90% Merlot, 95% Merlot. Es gibt ganz selten Weine, die fast 100% Merlot haben, was wirklich selten ist, weil im Prinzip in Bordeaux immer irgendwie eine Cuvée entsteht aus verschiedenen Rebsorten. Cheval Blanc hat tatsächlich deutlich mehr Cabernet Franc-Anteil, aber im Prinzip hast du meistens schon 80, 85, 90% Merlot. Hier ist der Cabernet-Anteil dann mit insgesamt 28% schon vergleichsweise hoch. Und ich finde, in der Nase von den dreien finde ich es jetzt eigentlich den am kühlsten anmutenden Wein, obwohl er natürlich auch Wärme hat. Also es ist jetzt bei diesen Jahrgängen auch nicht.
Fand ich den davor aber irgendwie? Das
möglich.
Er schien mir frischer. Ach, ich trinke das einfach.
Ja, trink mal einfach. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall am besten von den drei Weinen.
Ja, ich verstehe das. Ja, also ich verstehe, dass es dir am besten gefällt. Ja. Also, ne?
Ja, es hat mehr Struktur, es ist griffiger, also das Tannin ist tatsächlich griffiger. Das ist das, womit du mehr Probleme hast, aber ich finde halt, dass der deutlich einfach eine ganz klare Struktur hat, die mir deutlich besser gefällt. Und ja. Auch mit der Säure zusammen so ein bisschen die Wärme überdeckt. Die Frucht ist nicht so, also hat auch noch ein bisschen was Knackiges. Die ist nicht so, nicht ganz so reif, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, aber mit dem Tannin, das schaffe ich nicht. Nee, und der könnte auch ruhig, der wäre gut gestern schon offen gewesen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Also ich habe da so sehr so eine unangenehme Sauerkeit noch irgendwie drin. Also so eine, ja.
Ja, okay. Nee, das habe ich, also hier ist tatsächlich jetzt, ich habe den gestern aufgemacht und vor zwei Stunden dann auch einen Teil in eine Karaffe gefüllt. Das tut den Beinen dann schon gut.
Ja.
Ja. Also ich finde ihn, also er hat schon eine Üppigkeit, aber er hat eben auch eine Gradlinigkeit, was ich gut finde. Da ist eine Saftigkeit drin, aber eben auch Struktur. Es hat eine gewisse Frische, aber eben auch die Wärme dieser Jahrgänge. Ja, aber das finde ich insgesamt schön ausgewogen. Mhm. Und
ich habe noch eine Dose Bier im Kühlschrank, die mache ich mir gleich auf.
Okay. Ja, ich gehe nochmal zurück zum ersten. Nochmal eine Chance geben.
Ja, mach mal. Ich mache nicht mit, weil mich mehr mit das, dass ich das, das ist ja Rotwein.
Ja, ansonsten waren wir noch im Lammersier, ne?
Ja, genau, der Gastro-Tipp, der einzige.
Der Gastro-Tipp.
Du warst ja auch noch in Prag, da gibt es ja auch Gastro-Tipps.
Oh ja, es gibt vier Stück.
Brasserie Lammersier in Berlin, toll, fand ich super. Fand ich wirklich, was hatte ich denn? Ich hatte diesen Spitzkohl, ne? Nee, das war kein Spitzkohl?
Du hattest den Spitzkohl, genau, das war vielleicht der schwächste, weil der so ein bisschen zu süß war, ne?
Ja, okay.
Hatten wir, glaube ich, irgendwie gesagt, ne?
Ja.
Aber insgesamt war das echt schöne Küche und wir haben irgendwie einen guten Chenin Blanc getrunken.
Der war sogar so gut, dass wir zwei Flaschen vom selben Wein genommen haben.
Genau, und dem Nachbartisch den Wein auch empfohlen haben, die den auch super fanden.
Und hinterher noch Calvados geschenkt gekriegt haben, mit der Begründung, weil wir
so gut mitgemacht haben.
Weil wir so gut mitgespielt haben.
Ja.
Also kann man empfehlen. Das ist aber wirklich also echt ein schöner Laden, direkt am Studi.
Ja.
Kannst also aus der S-Bahn fallen und sitzt dann in dem Laden.
Ja, das Einzige, was mir auch bepreist und ist echt so von innen, hat das einfach auch wirklich französischen Flair, finde ich. Das ist nicht aufgesetzt, sondern irgendwie wirklich lebendig, schön,
nett. Was mir aber aufgefallen ist, das kenne ich aus Frankfurt am Main, da war das eigentlich immer so, dass die Tische vergleichsweise klein sind und vergleichsweise dicht beieinander stehen. Das hast du eigentlich in Berlin, also in Berlin waren ja über viele Jahrzehnte die Mieten total lächerlich. Das ist so meine Interpretation der ganzen Sache. Und darum hattest du halt auch großzügigste Gaststuben, wo du wirklich so weit auseinander gesessen hast, dass du den Nachbartisch nicht mehr verstanden hast und sowas. Und ich habe den Eindruck, als würde das langsam verschwinden, diese Großzügigkeit. Also, dass sie einfach die Tische enger stellen, einfach um noch ein bisschen mehr zu verkaufen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen.
Wobei das halt auch echt ein kleiner Laden ist, ne?
Muss ja, das stimmt. Sagen,
ja. Ne? Also die haben ja gar nicht, also die haben ja tatsächlich, die hätten ja gar nicht die Chance eigentlich. Also das war ja auch nach hinten, das ist ja eher so ein Schlauch. Ja. Also da kann ich das echt total gut verstehen, ja, weil die sonst nicht über die Runden kommen würden.
Ja. Vielleicht ist das einfach nur ja anekdotisch meine Verschwörungstheorie, Entschuldigung, meine Arbeitshypothese bestätigen lassen. Nee, das war ja, wie viele Plätze hatten die denn insgesamt? Lass die mal 40 Plätze haben, oder?
Ja, so.
Ja. Nee, aber war schön. Schönes Essen, wirklich. Ja. Sehr schönes Essen. Und wie war Prag? Genau.
Prag war ganz toll. Ich war ja das erste Mal da. Wir wollten ja eigentlich zusammen hin, aber aus bekannten Gründen, die du schon genannt hast, ging das dann nicht. Ich war ja dann mit dem Matthias Schuh, dem Winzer, und mit dem Herrn Hugel vom Weinkombinat Hugel. Dort. Und die haben es ja nicht weit, weil die beide irgendwie in Dresden oder bei Dresden wohnen, also meistens.
2 Stunden.
Und, ja, 2 Stunden. Ja. Oder 1,5 mit dem Auto. Und das war super. Ich war ja das erste Mal da und wir haben uns 2 tolle Lokale ausgesucht. Ich bin als Erster angekommen am Freitag, die konnten erst abends ankommen. Ich bin dann direkt mal ins Nase Maso, was du da auch schon damals.
Ja.
Was ja eigentlich ein Fleischer ist.
Da gab's als ich da war, gab es da Cheeseburger. Sonst gab es ja eigentlich kaum was zu essen. Also,
ja, Würste und sowas.
Ja, okay, Metzger
halt. Und Bier konntest du dir halt zapfen vom Hahn aus der Wand. Hast du halt einfach einen Becher bekommen. Und die Burger waren, ich fand den ziemlich spektakulär, muss ich sagen. Das war richtig gute Qualität.
Kann ich mich leider nicht mehr so dran erinnern. Aber ja, glaube ich, also ich glaube dir das sofort, weil ich hatte auch so eine kleine Liste mit Läden, in die ich auf jeden Fall gehen wollte und sollte, die mir dann von diesem einen Bartender empfohlen wurden auch, ja.
Ja, und dann sind wir abends eben ins La Dégustation Bohème Bourgeoise gegangen, was echt ein super Laden ist.
Okay.
Ein Stern. Andere aus der Stadt, also mit denen wir später gesprochen haben, noch meinten, das wäre auch im Moment einfach die beste Küche in Prag.
Wow.
Ein Koch, der das Ding gehört zu einer Gruppe, die heißt Ambiente. Da gibt es noch ein anderes Restaurant, eine Weinbar und so weiter. Und der Koch, der hat das mitgegründet, dieses Restaurant. Der ist irgendwie durch die Gegend getingelt, war in verschiedensten Ländern, auch irgendwie in Kalifornien und so, in der French Laundry, also wirklich gute Restaurants. Und hat irgendwie, auf diesen Reisen ist ihm irgendwie klar geworden, dass er auf jeden Fall wirklich auch nur regional kochen will. Also höchstens 150 Kilometer Umland und eben wirklich das, was im Prinzip der Markt zu bieten hat.
Okay, aber jetzt nicht ganz so sklavisch wie Nobelhart und Schmutzig in Berlin.
Es ist sozusagen nicht lokal, sondern regional. Und dann es gibt schon Salz und Zitrone irgendwie, glaube ich. Aber das Grundprinzip ist schon so. Und er hat dann sozusagen bei Ambiente angefangen, eigentlich als, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Restaurants die haben, aber der war irgendwie so ein Menüentwicklungskoch erstmal so.
Und Food dann Designer.
Rezeptentwickler und sowas. Und hatte die dann überzeugt davon, eben dieses Restaurant zu eröffnen. Und hat das gemacht. Und ein paar Jahre später ist der Restaurantleiter, Manager, Sommelier mit dazugekommen. Nee, Restaurantleiter und Sommelier. Und der hat uns bewirtet und hat natürlich auch ziemlich schnell rausgehabt, dass wir jetzt irgendwie alle 3 vom Fach sind.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt wurde es auch wirklich toll. Also wir hatten uns irgendwie für eine rein tschechische Weinbegleitung entschieden mit ihm. Weil wir einfach probieren wollten.
Ja, also klar,
der Jens hat ja auch ein bisschen was aus Tschechien und wir hatten ja eben Jaroslav Springer und so. Wir hatten ja letztes Jahr einfach auch tschechische Weine da und wir wollten noch ein bisschen was anderes probieren und die haben halt sehr gute Connections auch. So, wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr auch Milan Nestaric in einer Sendung dabei und die bekommen halt von ihm wirklich, also nicht nur eigene Labels auf den Flaschen, also sondern wirklich eigene Weine, ja, also die er nur an ganz wenige Leute verteilt, ja. Und das war schon ganz cool. Also wir hatten teilweise irgendwie 4, 5 verschiedene Weine pro Gang auf dem Tisch. So,
Ich gucke gerade auf die Karte, also das liest sich echt gut. Und mit einem Ein-Sterner-Menüpreis 2850, 2850 Kronen, das sind Das sind keine 120 Euro.
Nee, genau. Das ist super. Ja. Also wir sind da mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis raus. Und jetzt mal abgesehen von uns, die haben einen so guten Service. Okay. Das habe ich schon wirklich lange nicht mehr erlebt. Die haben es genau raus, die Balance zwischen Nähe und Distanz. Ja. Aufmerksamkeit, aber nicht anbiedernd.
Es ist ein bisschen wie Moissonnier. Ja. Das fand ich da auch so dieses, mhm. Du hast immer das Gefühl, dass du ein willkommener Gast bist.
Mhm.
Ja. Aber niemand hat den Drang, dich die ganze Zeit zu bespaßen oder sowas. Das ist, ja.
Ach, ja, genau. Also das war wirklich das kann ich nur empfehlen, das ist ein super Laden. Also und dann, also das war auch ein Sternniveau auf jeden Fall. Das war wirklich böhmische Küche, aber eben neu interpretiert, also moderne interpretiert irgendwie, auch nicht schwer oder so. Aber du hast halt, das hatte halt so eine Mischung aus Hochküche und Bodenständigkeit. Wie man das im Prinzip ja von einer böhmischen Küche auch irgendwie erwartet, würde ich sagen. Mhm. Und am nächsten Tag waren wir sind echt lange durch die Stadt gelaufen, war ja auch super Wetter. Da sind wir in eines der Lokalläden gegangen, das heißt einfach Lokal.
Ja.
Und da kriegst du halt wirklich bodenständig, ja. Also ja, da wartest du erstmal auf den Tisch und dann kriegst du irgendwie tschechische Biere und dann kriegst du halt richtig irgendwie Fleisch und
Gulaschknödel,
also deftiger auf den, ja genau. Ja. Das ist ganz cool. Und dann waren wir abends im Danu, das war auch schön.
Mhm.
Danu, also D-A-N-U. Und da war der Sohn der Eignerfamilie da, den hatten wir auch so ein bisschen abgepasst, also im Vorfeld mit ihm gesprochen, also der Matthias, weil er auch seine Weine da gelassen hat. Und das ist irgendwie auch total irre. Also der kommt aus einer deutsch-russischen Familie, spricht aber einen total österreichischen Slang, weil er in Österreich dann auch Önologie studiert hat. Und der macht im Moment Weine in der Champagne, bei Jeannot Robin, in Georgien, in Armenien und in Tschechien. Und dann war er, also und dann, wenn er Zeit hat, ist er halt noch irgendwie im Laden seiner Eltern.
Mhm. Und das ist dann das Danu?
Das ist dann das Danu, genau.
Wart ihr in der Kantina? Das ist ja immer das Erste, was ich jedem empfehle, der nach Prag fährt.
Nee, das haben wir tatsächlich nicht gemacht.
Na, dann muss ich selber nach Prag fahren.
Ja, das mache ich dann beim nächsten Mal.
Was? Nach Prag fahren?
Wenn ich nach Prag fahre.
Das nächste Mal.
Also, dann möchte ich auf jeden Fall nochmal hin und von Hamburg-Altona kann ich ja durchfahren
bis Prag. Das ist ganz geil. Es dauert aber lange, ne? Oder? Wie, 6 Stunden bist du auch unterwegs, also den ganzen Tag letztlich.
Ja, ich glaube, wenn ich um 8 Uhr losfahre, bin ich um 2 in Prag.
Ja. Ja. Ja, geht doch.
Das ist doch cool.
Ja, ich beklag mich nicht. Also von Berlin
aus sind es 4 Stunden. Ja, auch am Sonntag bin ich dann, ich musste an diesem Wochenende, komischerweise ist er nicht durchgefahren. Ich habe mich um 1:30 in Zug gesetzt in Prag und musste dann in Berlin einmal umsteigen.
Nee.
Komischerweise. Und ja, war dann um 8 zu Hause.
Ja. Nee, Prag ist super. Ich hatte das ja auch schon, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich mal einen Job im Bayerischen Wald hatte. Ja. Und die Fahrt durch Tschechien hätte genauso lange gedauert, wie immer in Deutschland auf der Autobahn zu fahren. Ich hätte auch einfach schnurgerade runter, habe in Prag angehalten, bin in der Kantina essen gegangen und bin weitergefahren. Das war echt geil.
Cool.
Ja, ist schon schön, wenn du irgendwie, ja. Eigentlich sind wir nah, bin ich, also mit Berlin sind wir nah an Prag und fahren da eigentlich viel zu selten hin. Jammern aber die ganze Zeit, dass wir so weit von Paris entfernt wohnen, weil wir da so gerne mal hinwollen würden. Dabei ist Prag echt geil.
Ja, super. Ich meine, es ist... Ja. Vergleichsweise auch günstig.
Ja, das
ist halt schon voll auch, ne? Es ist schon echt voll auch touristisch. Mhm. Gut, man ist ja dann selber auch Tourist, darf man sich nicht beschweren.
Nein, die anderen sind schon Touristen. Ja. Nee, das aber, also wenn du da nicht in der Innenstadt rumläufst, also wo diese ganzen Baudenkmäler sind und so, dann kann man sich eigentlich ganz gut tummeln und dann findest du auch auf einmal irgendwelche Biergärten in irgendwelchen Parks und sowas. Also es war schon toll in Prag. Ich muss da auch unbedingt nochmal hin.
Ja.
Am liebsten auch mal sowas wie 2 Wochen oder länger, weißt du? Einfach mal so richtig
2 Wochen erkunden. Stadt. Ja.
Ach, das nee, ist ja, glaub, du musst ja nur kurz, lang. Du musst ja nur kurz den Berg hoch. Das ist das Lettner Park, glaube ich, ist es da oben. Mhm. Dann bist du raus aus der Stadt, die ist dann weg.
Mhm.
Nee, toll. Also da war ich immer gerne. Das sollten wir tun als nächstes. Nee, als nächstes schaffen wir nicht. Also, wer weiß, was wir schaffen. Dann haben wir es.
Ja.
dann haben wir es. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Die nächste Sendung ist am 23. April 2025 hier im Livestream und ein paar Tage später als Podcast, wie immer. Und da trinken wir nur einen Rotwein.
Genau, und einen Petnat und einen Weißwein. Petnat. Aus Graf, also im Prinzip auch Pessac Léonard.
Ja. Wunderbar, na denn. Christoph Raffelt, vielen Dank.
Danke dir, Holger.
Live-Hörerschaft, vielen Dank fürs Mitspielen. Euch allen anderen, also der Konservenhörer, Konservenhörerschaft, auch schön. Danke für die Aufmerksamkeit und wie immer danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.